HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Man kann ihn mit Fug und Recht einen Senkrechtstarter nennen. Simon Strauß ist Theaterkritiker der FAZ und wurde das mit gerade mal 28 Jahren. Er hat Geschichte und Altertumswissenschaften studiert, promoviert und hat mit 7 Nächte einen vielbeachteten Debütroman veröffentlicht und ist damit dann auch gleich so eine Art Sprecher seiner Generation geworden. Hineingewachsen ist er, wie er schreibt, in eine historisch beispiellos wohlhabende Gesellschaft. Er ist der Sohn des Dramatikers Botho Strauß, das Theater also höchstwahrscheinlich von frühester Kindheit an Familienthema. Ob man da nicht automatisch Theaterkritiker werden muss, darüber sprechen wir hier im HR2 Doppelkopf. Gastgeberin ist Ursula May. Herzlich willkommen, Simon Strauß.
Grüß Sie, Frau May.
Gibt's da den Moment, wo Sie beschlossen haben, ich werde Theaterkritiker?
Nein, den gab es eigentlich in der Hinsicht nicht. Es fing, in der Tat war das Theater immer schon etwas, was mich verfolgt hat, was mir etwas bedeutet hat. Aber das Schreiben über Theater fing während des Studiums an in Basel, wo ich anfing zu studieren und bei der dortigen Lokalzeitung, der Basler Zeitung, die Möglichkeit bekam, so kürzere Texte über Musical und alle möglichen Formen des Theaters, die jetzt nicht zu dem normalen Feuilleton abgedeckt wurden, zu schreiben. Also ich habe wirklich bei der Lokalzeitung angefangen und immer mehr Lust verspürt, diese Form, dieses darstellende Spiel zu beschreiben.
Sie schreiben ja auch anders als Ihre Vorgänger bei der FAZ nicht nur über Theater. Woran liegt das?
Das liegt sicherlich daran, dass mir das Theater als eine ganz bestimmte Beschreibungsform auch in anderen Sphären der Gegenwart ein nützliches Instrument ist. Also will sagen, dass man eben durchaus auch, meine ich, mit dem sozusagen theaterkritischen Hintergrund über Filme, über aber auch über Politik, über alle möglichen gesellschaftlichen Elemente und gesellschaftlichen Vorkommnisse schreiben kann, eben mit dieser speziellen auf das Performative hin ausgerichteten Schulung, sagen wir mal, nicht. Und in der Tat ist das neu, das ist ja nicht nur bei uns, sondern in verschiedenen anderen Zeitungen auch, dass man sich so ein bisschen von der rein Ressortfixiertheit löst. Und das Theater, wie soll ich sagen, ist ja an sich auch heute schon so über die Grenzen hinaus, wabert es in alle möglichen anderen Medien hinein, dass man als Theaterkritiker in gewisser Weise auch da nicht vor zurückschrecken darf, auch über andere Medien zu schreiben.
Aber Sie sind dennoch so als Theaterkritiker ja ein bisschen was wie der Letzte Ihrer Art. Also in Zeiten, wo die Feuilletons ihre Ressorts zusammenstreichen, auch auflösen zum Teil und die Kollegen Theaterkritiker, Theaterkritikerinnen ja doch meistens um einiges älter sind als Sie, dass eine Zeitung einen neuen Theaterkritiker bestellt, das habe ich lange nicht gehört, das macht aber doch irgendwie auch Hoffnung.
Ja, und ich würde vor allem sagen, wie Sie das schildern, das ist eine Entwicklung in der Tat, aber die ist gefährlich und am Ende auch wirklich schwierig zu verantworten, weil wir sind ein Land, Deutschland, was weltweit den größten Theater, das größte Theateranteil hat. Wir haben so viele Stadttheater und überhaupt eine so reichhaltige Theaterlandschaft. Wenn man sich das weiterhin leisten will, als Land, als Kulturland Deutschland oder als Steuerzahler, dann kann man nicht gleichzeitig in den Zeitungen die Kritik dessen abschaffen, weil es ist ja eine absolut, sozusagen ein Gegenspiel, das Machen und das Beobachten. Und da ist in der Tat jetzt schon große Schwierigkeiten, weil ganz viele Aufführungen nicht mehr besprochen werden, ne, von den größeren Zeitungen. Und das halte ich aber nicht für die richtige Entwicklung. Vor allem, weil man ja sagen muss, dann können die Theater wirklich irgendwann machen, was sie wollen. Und dann, wenn sie keinerlei Beobachter mehr haben, und dann haben wir in der Tat so dieses berühmte, wenn Zuschauer irgendwie sich abwenden vom Theater und sagen, da wollen wir nichts mehr zu tun haben, das ist sowieso eine interne Geschichte oder so. Theater braucht Öffentlichkeit und diese Öffentlichkeit, dafür sind wir da, die herzustellen, die zu vermitteln.
Also Theaterkritiker doch auch ein bisschen als ein Wächter über das Theater.
Absolut. Das ist ein, vielleicht eben Wächter ist das schönere Wort als Richter, aber der Theaterkritiker hat eine Verantwortung, eine ganz bestimmte Tendenzen zu erkennen, Tendenzwenden zu erkennen und die auch zu kommentieren und eben auch begreiflich zu machen, jemanden, das würde ich immer sagen, der nichts per se mit dem Theater zu tun hat, nicht? Wir müssen erklären, was gerade auf dem Theater passiert, auch für jemanden, der überhaupt gar nichts mit dem Theater zu tun hat, normalerweise.
Und der einfach auch vielleicht Spaß daran hat, einen Text zu lesen, obwohl er die Vorstellung gar nicht gesehen hat.
Genau, das war ja, wenn wir gleich auf ihn kommen, vielleicht das große Kunstwerk meines Vorgängers Gerhard Stadelmeier in der FAZ. Der hat Texte so fabelhaft und fantasievoll und Metaphern gesättigt geschrieben, dass es in der Tat in der Nachfolge von Alfred Kerr, ja noch der letzte Nachfolger von Kerr, eine eigene Kunstform war, die Theaterkritik. Ich würde trotzdem mir erlauben zu sagen, dass meine Art des Schreibens sich doch unterscheidet und sich auch nicht unbedingt da anschließen will. Der letzte seiner Art war Stadelmeier in dieser Form der völlig souveränen, auch abgeschlossenen Schreibens in einer bestimmten ästhetischen Form eben auch. Wie gesagt, ich habe schon diesen Impuls, vielleicht auch, weil ich ein bisschen jünger bin, ich möchte vermitteln und ich möchte auch Leuten, die Hemmschwellen sonst empfinden, zu hoch, dem möchte ich einfach zeigen, dass es bei Theater um was ganz, ganz Entscheidendes geht. Nämlich, dass wenn man dorthin geht, dass man eine Freiheit des Fühlens und auch des Denkens bekommen kann im Zuschauerraum, den man sonst in seinem Leben nicht hat. Ja? Das ist ja der große Vorteil des Theaters, dass er ein gegenweltlicher Raum sein kann und auch ein Raum, wo man sich ganz anders in diesen Stunden, in denen man sich dort aufhält, sich ganz anders denkend und fühlend betätigen kann. Und das hat natürlich eine ganz bestimmte Drucksituation, die auf einem da lastet. Ich bin auch immer wirklich sehr, fühle mich immer in einer gewissen Weise sehr unter Druck, wenn ich da aus dem Theater rausgehe. Muss auch immer sofort nach Hause und schreiben. Ich gehe nie auf irgendwelche Premieren feiern oder kann danach noch groß mit Leuten drüber reden. Gehe auch meistens alleine ins Theater, weil ich da immer noch schon so eine Anspannung fühle, weil ich diesen Moment der Aufnahme, ja, man nimmt es ja wahnsinnig subjektiv wahr, was da passiert. Das muss man irgendwie ganz schnell so für sich bewahren und dann zu Papier bringen. Ja, man kann da nicht, ich jedenfalls nicht, irgendwie noch ruhig eine Nacht drüber schlafen, am nächsten Morgen Rührei essen und dann sich ans Tisch setzen. Ich muss es sofort zu Papier bringen oder in die Tasten hauen. So.
Also die meisten Theaterkritiker, die ich so erlebt habe, Stadelmeier eben oder auch Georg Hensel, der sich ja so verstanden hat als einen spezialisierten Reporter, ist da vielleicht Ihnen auch so ein bisschen von der Anmutung her näher als Gerhard Stadelmeier?
Also Hensel hat ja immer den wunderbaren Anfangssatz sozusagen, war ja immer, wie komme ich ins Theater, nicht? Also diese reportagehafte, ich sitze im Zug, ich komme dorthin und erstmal eine Stimmung einfangen. Und das ist in der Tat etwas, was mir gut gefällt, was vielen Leuten natürlich gut gefällt, weil es einen reinzieht in den Text. Ist ja ein ganz häufiges Mittel, aber was man immer wieder auch benutzen kann. Also die Welt erstmal beschreiben, bevor man in die Gegenwelt kommt, nicht? Bei Stadelmeier war es anders. Stadelmeier hatte eine absolut souveräne, eigenbrödlerhafte Potenz. Der war ein unfassbarer, potenter Schreiber in seiner Bildsprache und auch in seiner völlig unantastbaren Urteilskraft. Manchmal ging das sicherlich dann auch manchen Leuten zu weit, muss man ja auch sagen, in dieser rigiden Haltung. Und dann, das hat mir immer großen Eindruck gemacht, bei Stadelmeier, aber auch bei Hensel, der Moment, wo man sagt, jetzt sind wir in zweit. Also das Medium, für das ich immer geschrieben habe und was ich bin, wir kommen nicht mehr zusammen. Und das war bei Stadelmeier am Ende ja auch der Fall. Wie ich jetzt schon sagen würde, also selbst nach einem Jahr, gewissermaßen auch manchmal verständlich. Also diese Verzweiflung darüber, dass man einfach so viel Leichtfertiges sieht und so wenig Anstrengung. Aber in einer gewissen Weise ist es dann in der Gesamtheit, wie immer, als nach außen hin als Gesamthaltung nicht wirklich interessant, wenn man immer nur eine ganz bestimmte Form des Pessimismus an den Tag legt, sondern natürlich kann man Dinge entdecken, natürlich kann man vor allem viele Schauspieler entdecken. Bei Hensel war es ja auch so, der hat an einem bestimmten Moment gesagt, ich schreibe nicht mehr über Theater, es war mir zu wichtig, als dass ich es jetzt runterreißen will, dauernd nur.
Aber beide, Hensel als auch Gerhard Stadelmeier, auch Günter Rühle, die waren Theaterkritiker, die das gar nicht gerne hatten, nach der Premiere direkt sprechen zu sollen. Also wir vom Radio machen ja auch manchmal Interviews direkt nach Premieren und fragen dann natürlich Leute und gerne auch Theaterkritiker, wie es denn so war. Und die haben sich eigentlich dem immer verweigert. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, das würde ich eben nicht sagen. Bei mir habe ich habe ein großes, ja, fast schon einen Zwang und ein Bedürfnis, sofort danach zu schreiben und auch zu sprechen. Nur, wie soll ich sagen, es ist ganz geheimnisvoll, finde ich. Wenn ich zu viel mit Leuten drüber spreche schon nach dem Theateraufführung, dann habe ich schon beim Schreiben das Gefühl, habe ich alles schon gesagt, jetzt kann ich es nicht mehr aufschreiben. Also es ist so eine gewisse Form von das Sprechen drüber oder das Schreiben drüber. Ja, also beides zusammen habe ich noch nicht hingekriegt. Aber der Impuls, wie gesagt, der ist mir im Gegenteil ganz, ganz wichtig. Ich muss sofort danach irgendeine Form von Übertragung stattfinden lassen. Von dem, was ich gesehen, aufgenommen habe, das dann auch irgendwie in eine kritische Bewertung bringen. Und dann liest man es natürlich nochmal am nächsten Tag gegen und verbessert und überlegt auch nochmal zweimal und so. Aber in diesem Punkt bin ich eben dann doch schon auch ein Nachtkritiker.
Welche Rolle spielt denn dabei das schriftliche Formulieren? Also bei Ihnen ist ganz klar, Sie schreiben für eine Zeitung. Bei Ihnen geht es vor allem um Schreiben. Aber das ist natürlich vielleicht auch ein Weg, sich klar zu werden über das, was man gesehen hat. Also das schriftliche Formulieren, das Festhalten.
Absolut. Und ich mache mir zum Beispiel auch ganz viele Notizen während der Sache schon. Also schreibe alle möglichen Impulse, Blitzeinschläge von irgendwas, die da so kommen, wenn ich das mir anschaue, schreibe ich auf, also wie sagt man so, Brainstorming-mäßig eigentlich.
Und das lesen Sie dann auch?
Und das lese ich, das lege ich mir dann neben meine Kritiken und meistens kann ich es dann auch nicht alles entziffern, weil es ja so dunkel ist. Ich habe keinen Leuchtkugelschreiber oder wie es heißt, sondern mache das mehr oder weniger nebenbei, ja, und gucke das aber dann schon an und immer wieder gibt es dann ein Wort oder einen Impuls, der von meinen Aufzeichnungen kommt, der dann mich zu etwas hinleitet, nicht? Und mir eine ganz bestimmte, wieder neue Richtung vorgibt. Das Wichtigste für mich beim Schreiben ist der erste Satz. Ich brauche unglaublich lange, bevor ich anfangen kann zu schreiben, weil ich kann nicht hinten anfangen oder in der Mitte oder irgendwelche Satzstücke und dann zusammen sagen, ich brauche einen ersten Satz. Ich brauche praktisch auch ein Anfangstempo, von dem das Ganze dann seine Fahrt aufnehmen kann.
Simon Strauss im HR2 Doppelkopf, Sie haben Musik mitgebracht und der erste Titel, den wir hier spielen, der kommt von Dagobert. Das ist ein Interpret, der deutschsprachige Liebeslieder singt, Schlager mit Anspruch, wie er selber sagt. Warum haben Sie sich diesen Titel gewünscht?
Schnulzensänger Dagobert, den habe ich in einer gewissen Weise immer, glaube ich, missverstanden als einen wirklich ernsthaften, sich auch an das Gefühl und an die Frage des Wahren und des Inneren haltenden. Man hat mir jetzt gesagt, dass er ganz viel von dem auch ironisch meint, aber wenn er es so gut ironisch meint, wie er es hier tut, dann ist mir das auch sehr lieb. Ich habe den entdeckt, oder viele haben ihn ja entdeckt, so vor 1-2 Jahren, und das ist ein besonderer Typ. Ein besonderer Typ, der mit einer ganz bestimmten Haltung den Weltschmerz, den immer vorkommenden Weltschmerz in eine neue und eben zum Teil lustige und gleichzeitig auch unglaublich traurige, leichte Sprache bringt.
Dann hören wir das jetzt mal. Dagobert mit dem Titel »Ich bin zu jung«.
Die Stunden und die Tage und die Jahre zwischen uns, ich bin zu jung. All die Liebe und die Bereitschaft, dir zu dienen, helfen nichts, ich bin zu jung. Für alle deine Wünsche.
Simon Strauss, Theaterkritiker der FAZ und Autor, zu Gast im HR2 Doppelkopf mit Ursula May, gewünscht hatte sich den Titel Dagobert mit »Ich bin zu jung«. Als Theaterkritiker sind Sie ja auch wirklich extrem jung. Sie sind auch ein Kind Ihrer Zeit natürlich, also auch bei Facebook vertreten und anderen sozialen Medien. Was vielleicht bei Ihren Vorgängern ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, was bedeuten Ihnen die sozialen Medien?
Sie sind ein hervorragender und eigentlich unübertreffbarer Ort der Verteilung und der Kommunikation. Ich benutze Facebook zum Beispiel jetzt wirklich als ein Adressbuch, also die vielen Menschen, die man kennenlernt, auch in anderen Ländern und in anderen Zusammenhängen, die man einfach ganz ohne Probleme dort versammeln kann und eben in Kontakt bleiben kann und sich informieren kann, auch über Geschehnisse und zum Beispiel eben auch kulturelle Zusammenhänge in anderen Ländern, die man sonst eben mühselig früher sich ja zusammensuchen muss. Und das geht heute viel, viel leichter. Und es ist eben ein Ort der Verbreitung. Also ich versuche da eben schon auch meine Texte und auch meine sonstigen Dinge, die ich über Theater mache, ich mache ja auch, dass das, glaube ich, meine Vorgänger nie gemacht hätten, vielleicht auch mit gewissem Recht, aber mir macht es Spaß, so ein immer wieder so Videos über Theater, also wo ich versuche, dem Theaterabend noch unter einem gesamtgesellschaftlichen Aspekt zu bringen und da irgendwie eine gewisse Form von Zusammenhang herzustellen zwischen einem Theaterabend, Gespräch mit dem Künstler, dem Regisseur und eben jemandem völlig Externen, das eben dann mit unserem Videoteam da in der FAZ zusammen einen Film herzustellen. Naja, und so weiter und so fort gibt es da alle Möglichkeiten, die man heute hat. Man muss aufpassen, dass das Entscheidende trotzdem nicht aus dem Blick gerät, nämlich der Abend und der Text. Und trotzdem sind wir auch in unserer Zeit dazu verpflichtet, etwas zu tun für unsere Inhalte. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Früher hat man gesagt, ich schreibe, das ist alles und die Leute sollen kommen und sich die Zeitung kaufen, Punkt aus. Das ist vorbei.
Sie haben ja vor kurzem über das Internetportal Nachtkritik geschrieben. Das gibt es seit 10 Jahren. Die halten sich irgendwie wacker. Was halten Sie davon? Ist das die Zukunft?
Nein, das ist nicht die einzige Zukunft. Es ist eine ganz bestimmte Möglichkeit der Beobachtung, und zwar eben auch der flächendeckenden Beobachtung. Also was ich an Nachtkritik wirklich sehr schätze und auch bewundere, ist die Vielzahl von unterschiedlichen Aufführungen, die dort vorkommen. Auch ganz gerecht, würde ich sagen. Also nicht nur die großen Häuser, sondern eben auch die Provinz. Und all das, was wir vorhin sagten, eine sozusagen Auftrag, den man eigentlich hat, zu beobachten, zu beschreiben und unabhängig davon, wie viele Plätze es in einem Haus gibt. Aber es ist natürlich nicht die Zukunft der Theaterkritik. Warum nicht? Warum darf das nicht die Zukunft der Theaterkritik sein, meine ich? Weil man da bei Nachkritik nur einen ganz bestimmten, ganz kleinen Prozentsatz von Menschen, die sowieso schon sehr mit dem Theater verbunden sind, also Insider, erreicht. Eine Nachtkritik, da geht nicht ein Zahnarzt und auch nicht ein Jurist und auch nicht jemand, der in einer Versicherungsgesellschaft arbeitet und sich für Kultur interessiert, der geht nicht auf Nachtkritik. Das ist ein brancheninternes, sehr gut geführtes, sehr informatives Portal, wo wir alle sozusagen von als Kritiker heute und Leute, die sich mit Theater interessieren, sehr viel mitnehmen können und sehr dankbar sein können dafür, dass es gibt. Nur die Theaterkritik muss, wie gesagt, über die Grenzen ihrer eigenen Profession und ihres eigenen Mediums schauen und eben auch vermitteln und auch einen Text schreiben, der jemanden interessieren kann, der dem normalen Kunstformtheater keinerlei Beziehung hat.
Über den Neuanfang in Berlin mit Oliver Rehse, mit dem ehemaligen Frankfurter Intendanten, jetzt am Berliner Ensemble, und dem umstrittenen Chris Derkon, der die Volksbühne von Frank Castorf übernommen hat, da geht's ja grob gesagt um Ensembletheater gegen Kuratorentheater, also über eine ganz andere Form von Theater. Über diesen Neuanfang haben Sie auch geschrieben und zwischen diesen beiden Positionen liegen ja Welten. Wo positionieren Sie sich da?
Also eindeutig würde ich mich immer näher an Rehse da positionieren, einfach aus dem Grund, dass mir Schauspieler enorm wichtig sind und ich eine ganz bestimmte Vorstellung davon habe, dass Theater mit Spielern zu tun hat und auch in der Begegnung und in der kontinuierlichen Arbeit mit Schauspielern entsteht. Das ist einfach dieser Gemeinschaftsgedanke bei Theater und dass es ein Wunderraum und ein geschützter Sicherheitsraum ist, wo Menschen zusammenkommen und an Fantasie arbeiten, den finde ich enorm wichtig. Also schon unter einem strukturellen Aspekt finde ich die Haltung von Derkon, sich dort von abzuwenden und eben zu sagen, wir sind eigentlich nur ein Raum, ein leerer, kalter Raum und da werden alle möglichen Leute dann eingeflogen und machen das für ein paar Abende und fahren dann wieder weg. Den finde ich schwierig und eigentlich am Ende auch nicht zukunftsfähig. Ja? Wenn das alle machen, dann, wie gesagt, haben wir sehr, sehr viele stellungslose Schauspieler und sehr, sehr kalte Temperaturen im Theater. Er hat ja gesagt, der Derkon, dass ihm das gar nicht unbedingt, dass er das gar nicht unbedingt wollte, aber dass man, und das glaube ich ihm auch, dass sehr, sehr viele oder fast alle eben nicht mit ihm zusammenarbeiten wollten. Nach der großen, ja auch primborienhaften Abgangs von Castorf, der ja immer noch
nicht zu Ende ist. Ja, Castorf war auch so eine Art Großfamilie, die dann einfach nicht überläuft zu jemand Neuem.
Genau, und das sind ja fast schon militaristische Haltungen, die es da gibt. Also das ist der eine Schützengraben und da wechselt man nicht den anderen. Und so. Das ist natürlich, also von der Entfernung betrachtet und auch sicherlich mit ein bisschen zeitlichen Abstand noch mal mehr wird man da die Albernheit auch feststellen. Also natürlich auch diese Haltung von, wir sind die letzten Mohikaner und nach uns kann nichts kommen. Das ist ja so eine grundsätzliche, immer, wenn so eine Ära zu Ende geht, dann denken eben alle, jetzt ist für immer alles vorbei. Das ist natürlich Unsinn. Und auch bei Derkon wird man interessante Dinge sehen. Da bin ich mir ganz sicher. Bis jetzt halb, würde ich mal sagen. Ich habe da schon auch ein paar nicht uninteressante Sachen gesehen. Nur Es geht ja um die Frage, wie soll Theater aussehen in der Zukunft? Und darum drehte sich ja auch bestimmte Kontroversen in der Stadt Berlin, die aber eigentlich im Pass pro Toto für uns alle, also für unsere alle Theater stehen können. Was in Zürich passieren wird mit einem Intendanten Stehmann im Schauspiel, das wird man genauso diskutieren müssen. Und auch zu Recht, und auch wir als Theaterkritiker werden da enorm aufgefordert sein, zur Stellung zu beziehen, zu sagen, das geht so nicht, weil man kann nicht anfangen, meine ich, alles aufzulösen, nicht? Und zu sagen, Theater, Museum, Kino, das ist irgendwie alles dasselbe. Weil man hat eine Verantwortung. Es ist ein Raum, der einen ganz bestimmten Namen trägt. Und man muss sich eine Auseinandersetzung und meinetwegen auch eine Kritik, aber an diesen Namen, die muss man sich schon leisten. Man kann nicht von vornherein sagen, wir behandeln das hier einfach so, als wäre das einfach eine Mehrzweckhalle. Das geht nicht. Und da muss man eben schon, finde ich, eine ganz bestimmte Haltung auch sich erkaufen und sich erobern. Und wenn Derkon meint in Berlin, dass er das kann, also dass er eben durch die performative, kuratorische Theater ein 1000-Sitze-Haus füllen kann, dann muss ich sagen, okay, dann ist es der Markt, der danach fragt, nicht? Also wenn es in Berlin diesen Markt gibt, in Ordnung. Nur, er kann nicht hingehen und sagen, das ist die Zukunft des Theaters. Das ist ebenso wie bei Nachkritik. Nachkritik ist nicht die Zukunft der Theaterkritik, es ist ein Teil. Und der hat auch eine Berechtigung. Und auch Derkon hat seine Berechtigung, wollen wir mal sehen, ob er das Haus füllen kann. Wenn er es kann, hervorragend, hat eine Berechtigung. Nur, nicht hingehen und sagen, wir sind die Avantgarde, wir machen jetzt die Zukunft des Theaters. Das bewerten immer andere und das ist erst viel später, wenn man sagen wird, das war Avantgarde.
Frankfurt macht ja auch gerade einen Neuanfang mit dem Intendanten Anselm Weber. Interessiert Sie das weniger, was in Frankfurt passiert?
Das würde ich so generell pauschal nicht sagen. Natürlich ist nach der Ära Drese auch hier so eine gewisse Ernüchterung spürbar beim Publikum und auch bei Beobachtern kritischer Art. Aber ich würde mal sagen, man muss Zeit lassen. Man muss auch einem Intendanten, der jetzt gerade nun auch mit so schwierigen Zusammenhängen wie der Architektur und den Bauten seines Hauses beschäftigt ist, der ist stark unter Druck und zwar, da kann er nichts für, nicht? Ich finde das Programm, in der Tat, das Spielzeitprogramm jetzt nicht so überragend interessant. Gleichwohl gibt es da Regisseure wie auch Roger von Tobel, der jetzt ja auch gerade hier gestartet ist und vielleicht auch nicht mit den glücklichsten Inszenierungen, aber dem man schon was zutrauen sollte und der sehr interessante Arbeiten gemacht hat, immer wieder auch nicht so interessante, aber ich will damit sagen, es ist nicht mehr dieselbe Haltung wie bei Rese, der ja wirklich eine Form von enormen Energiebündel war und auch eine managerhafte Art hatte, alles sozusagen dafür zu tun, dass das Haus voll wird, nicht? Und die größten Schauspieler und die tollsten Stücke und alles, bam, bam, bam. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es gibt eine gewisse Beruhigung da, auf einer höheren Mittelebene läuft das jetzt alles. Aber wie gesagt, es kann auch die große Überraschung noch kommen und dann werden alle sagen, in Frankfurt ist das tollste und interessanteste Theater zu sehen. Das ist ja auch so. Man kann nicht ein Haus grundsätzlich qualifizieren. Es ist der Abend, der entscheidend ist. Und ob ein Intendant es schafft, das ist ja auch immer das Kunstwerk eines Intendanten, es schafft, sehr unterschiedliche Stimmen, sehr unterschiedliche Leute an sein Haus zu binden, sodass er das Publikum immer wieder überrascht.
Gibt es für Sie ein einschneidendes Theatererlebnis, wo Sie das erste Mal gemerkt haben, boah, das ist mein Medium?
Gut, jetzt kommen wir natürlich dann ins Persönliche, aber in der Tat war als Kind für mich der wichtigste Theatermoment Bruno Ganz im Coriolan in Salzburger Festspielen. Deborah Warner inszenierte das, Peter Stein hat es dann übernommen. Und ich als Junge, das erinnere ich einfach noch, im Zuschauerraum sitzend und auf einem Sandboden, eine riesige Fläche nur mit Sand, da die sozusagen römischen Parolen rufen gehört zu haben und diese Ungerechtigkeit eigentlich der Welt und so zu fühlen. Das war für mich so ein Moment, wo ich in der Tat erstens beschloss, dass ich Ritter werden will. Also das hat sich dann später in die Fechtsport gewandelt, also seitdem fechte ich mehr oder weniger auch. Und andererseits, ja, war das ein Moment, wo mir dieses Medium Theater auf einmal ganz plausibel geworden ist.
Wenn der Vater wie der Ihre ein berühmter Theaterautor ist, welchen Stellenwert hat dann das Theater zu Hause gespielt? Haben Sie da viel über Theater diskutiert oder war das eher nicht so ein Thema?
Ja, diskutiert. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Jedenfalls wurde immer viel über Theater natürlich geredet. Und ich habe, klar, von Anfang an eine enorme Zufuhr bekommen an Namen und auch Theaterhistorie und einfach dem Feuer, das da drin steckt. Ja? Also die Begeisterung für Theater war eigentlich das Entscheidende. Und natürlich auch das Leiden an neuen Entwicklungen und so weiter und so fort. Das in der Tat habe ich von Anfang an mitbekommen, aber gleichzeitig natürlich auch eine gewisse Form der Herausforderung gespürt, dass da jemand ist, wie mein Vater, der natürlich eine unfassbare sozusagen Theaterlaufbahn als Dramatiker, aber ja auch als Dramaturg, übrigens auch ursprünglich als Kritiker ja angefangen. Also alle, sagen wir mal, alles schon abgegrast scheint, was man dann so neu besetzen kann. Deswegen habe ich mich auch in der Tat erst etwas entfernt vom Theater, wie es ja wahrscheinlich relativ normal ist und so, wenn man merkt, da ist schon alles besetzt, geht man erstmal woanders hin und habe dann eben Geschichte studiert und vor allem eben auch alte Geschichte, Antike, eine ganz bestimmten Blick zu bekommen auf Zusammenhänge der politischen Art, nicht? Also das hat mich ursprünglich dann interessiert, zu sagen, ich möchte gerne wissen, was heißt eigentlich Demokratie, was heißt Politik im ursprünglichen Sinne, und das habe ich eben jetzt ja bis vor kurzem auch noch durchgezogen mit der Promotion über einen großen römischen Geschichtsschreiber und Theoretiker Theodor Mommsen, der jetzt in diesem Jahr 200. Geburtstag feiert. Und so will ich sagen, dass mir das Theater immer enorm wichtig war von zu Hause aus, aber ich gleichzeitig es eben auch als eine Herausforderung empfunden habe, erstmal einen Weg zu gehen, der vielleicht ein Umweg ist, über zwei Ecken kommt, um sich dann wieder an das anzunähern, nicht wahr? Also die Antike war für mich sozusagen der Berg, über den ich erstmal gehen wollte, um wieder zum Theater zu kommen.
Ich habe so bei der Vorbereitung für diesen Doppelkopf mal so nachgerechnet. Also Sie sind ja Jahrgang 1988. Ich habe in den frühen 80ern in München studiert und dann natürlich sehr viele Botho Strauß-Inszenierungen gesehen, groß und klein, Paare Passanten und. Das waren für mich auch wirklich sehr einschneidende Theatererlebnisse. Und es hat mich dann so ein bisschen erschreckt, dass Sie ja eigentlich eine Generation später dann auch wieder sind, die diese Erfahrung gar nicht gemacht haben. Natürlich werden die Stücke von Ihrem Vater immer noch gespielt, aber es war vielleicht so in dieser Zeit, als ich das studiert habe, waren die wirklich neu und haben das Theater auch ein bisschen auf den Kopf gestellt. Haben Sie diese Entwicklung ja im Nachhinein mitbekommen?
In der Tat kenne ich das vor allem natürlich aus Erzählungen und auch aus traurig gewordenen Erzählungen, zum Teil eben diese Zeit, die Sie schildern, der 80er Jahre, wo ich eben noch gar nicht geboren war, wo ja wirklich die Hochzeit auch der Stücke war und wo es eben auch ganz klar darum ging, Gegenwart, also sozial, reale Gegenwart, einzufangen und gleichzeitig zu verfremden. Also das sind ja die großartigen, würde ich schon auch sagen, Momente in den Stücken meines Vaters, aber auch anderer Dramatiker in dieser Zeit, sich nicht rein auf das Kommentieren zu verlassen und das irgendwie aufnehmen und realistisch, pseudorealistisch darstellen, sondern immer ein Interesse zu haben, das zu verfremden und ästhetisch zu untermauern. Der Gegenwartsbezug, nicht? Das ist etwas, was wir verloren haben, jedenfalls jüngere Dramatiker verloren scheinen. Es gibt auch da wieder Gegenbewegungen, würde ich im Moment sagen. Einfach, ne? Und deswegen, ich kenne die Inszenierung der Stücke natürlich dann vom Band, also von Filmen.
Was natürlich nicht das Gleiche
ist. Nicht dasselbe ist, absolut nicht dasselbe ist. Und auch die Gespräche darüber können nie das beschreiben, was der Moment für jemanden ausgelöst hat, wie Sie es jetzt beschreiben, da zu sitzen während der Studienzeit und sowas zu sehen und zu sagen, jetzt, da geht ja alles genau um das, was ich jetzt gerade auch und so. Ne? Also diese Form von direktem Ich- und Bühnebezug zu haben, das muss ja was ganz Tolles gewesen sein. Aber wie gesagt, dieser grundsätzliche strukturelle Moment, der scheint jetzt auch wieder so ein bisschen ins Wanken zu kommen. Also damit meine ich eben so dieses Verlassen auf rein politisches Theater im brachialen, zum Teil auch vulgären Sinne der reinen, wir machen Politik auf dem Theater und wir nehmen die Parolen, in Anführungszeichen, die in den Talkshows und so weiter und gemacht werden und in den Zeitungsleitkommentaren 1:1 und tun sie auf Theater. Das ist ja so ein bisschen eine Zeit lang die Mode gewesen, würde man sagen, auch bei jüngeren Dramatikern jetzt. Aber da gibt es Gegenbewegungen, wie man zum Beispiel in der jungen österreichischen Dramatik, ist ja auch traditionell, dass aus Österreich interessante, sagen wir mal, auch Sprachinteressen kommen und an so jemanden wie dem Ewald Palmitzhofer und auch Ferdinand Schmalz vor allem, der ja auch jetzt gerade den Bachmann-Preis bekommen hat, da gibt es ein ganz bestimmtes Substrat von Anbindung an Altertümlichkeit, also in diesem Fall Horvath, Sprache und gleichzeitig eben auch diesen Drang natürlich, etwas über Gegenwart aussagen zu wollen, etwas zu beschreiben, was uns alle angeht.
Botho Strauß hat ja eine Entwicklung genommen, die nicht allen gefallen hat, die vielen nicht gefallen hat. Ich erinnere da an seinen Essay Anschwellender Boxgesang. Als er den geschrieben hat, da waren sie ungefähr 5 Jahre alt. Also da kann man nicht erwarten, dass da eine Auseinandersetzung zu der Zeit stattgefunden hat. Aber ist das heute ein Thema zwischen Vater und Sohn, diese Entwicklung, die Botho Strauß genommen hat?
Ach, wissen Sie, ich weiß nicht, ob man das als Entwicklung bezeichnen kann, weil wenn Sie die letzten Bücher von ihm gelesen haben und die letzten Sachen, die er in Prosa geschrieben hat, dann ist da ganz viel immer noch von dem, was er am Anfang auch war, nämlich ein unfassbar genauer und kluger Beschreiber von zwischenmenschlichen Situationen und Aporien, sagen wir mal, nicht? Also es ist, ich meine, ich bin sicherlich nicht der beste Ausleger des Werks meines Vaters, dafür kenne ich es auch in der Tat noch wirklich zu wenig, aber ich würde sagen, man macht es sich viel zu einfach und viele machen sich das eben auch in der Bewertung von ihm, wenn sie nur auf den Boxgesang gehen. Natürlich war das ein Text, der enorm auch zu Recht viel Gegenwind bekommen hat und eine ganz bestimmte Form der Herausforderung vor 20 Jahren, weil das ja darstellte. Aber es ist nicht alles sozusagen. Und wenn man meint, dass Botho Strauß eine Entwicklung hin zu diesem Text und so, das ist eine sehr eindimensionale Art und Weise, über den Autor und Schriftsteller nachzudenken. Schriftsteller waren immer, würde ich sagen, gespaltene Persönlichkeiten. Die hatten immer interessante, widersprüchliche, ambivalente, zum Teil auch vielleicht abstoßende Meinungen. Aber das ist ja das Großartige bei Schriftstellern. Die können sich all das leisten, was jetzt Politiker, Beamte und sonst Menschen in festen Strukturen und Situationen, auch übrigens Journalisten, nicht so einfach leisten können. Sie können eine bestimmte Freiheit haben und auch eben eine Freiheit zu irren oder einfach sich zu verrennen und impulshaft eine ganz bestimmte Art und Weise der Gegenwartsdiagnose zu machen. Aber wie gesagt, es gibt nicht die Entwicklung, es gibt nur sehr unterschiedliche Facetten in dem Werk von meinem Vater und die tauchen immer wieder auf und da ist er eigentlich gleich geblieben.
Sie haben ja jetzt mit 7 Nächte Ihren ersten Roman veröffentlicht. Was hat denn dieser Schritt bedeutet, vom Historiker, vom Journalisten und Theaterkritiker hin zum Schriftsteller?
Ja, ich weiß gar nicht eben, das ist sicherlich aber auch eine Erblast in einem Sinne, dass ich mir mit dem Wort Schriftsteller noch so ein bisschen fremdle und mir das gar nicht so traue, überzuziehen. Der Begriff, Sie haben natürlich recht, das ist ein schriftstellerischer Impuls, aber für mich war das Buch vor allem eine Bekenntnis. Schrift. Also ich hatte eine Form von Notwendigkeit gespürt, gerade in dieser Uni, in diesem Uni-Zusammenhang, auch der Bedrückung durch ganz bestimmte eben Rahmenbedingungen, wie zu schreiben und wie zu denken sei an der Uni. Das habe ich schon auch zum Teil sehr dogmatisch empfunden, hatte ich das große Bedürfnis, eine Bekenntnis davon abzulegen, dass das nicht alles ist, was ich bin. Also jetzt die Dissertation nicht mein einziges Werk in Anführungszeichen sein soll in diesem Zeitabschnitt, sondern eben es auch etwas ganz anderes in mir drinnen sich abspielt. Und dieses Innenleben, diesen wabernden, unzufriedenen, gleichzeitig tief selbstanklagenden, traurigen Zusammenhang, der in mir ist, oder war, aber eigentlich auch immer noch ist, den wollte ich einfach einmal zu Papier bringen. So. Und das ging ursprünglich wirklich vor allem um mich bei dem Buch. Ich wollte das schreiben, um für mich selber eine Messlatte anzulegen, um dann später auch zu sagen, okay, was war in der Situation los bei dir, nicht? Jetzt kann man sagen, ja, hätten sie auch dein Tagebuch schreiben können, das nicht veröffentlichen, das stimmt. Da war eben ein Lektor in diesem kleinen Verlag, Blumenbach, enorm animierend und hilfreich und gleichzeitig auch mit an allem beteiligt, der mich dazu verführt hat, ein Buch daraus zu machen, aus diesem Grundgefühl der Beschreibung von Innenleben und von Berührbarkeit, sagen wir mal. Und das ganze Buch ist ja in der Tat als eine Art Spiel entstanden, also ein Spiel zwischen uns beiden, dem Lektor und mir, der mich geschickt hat, immer an verschiedene Orte in der Stadt. Und ich musste nachts dann ja eine Form von Bekenntnissuada abgeben.
Sie haben Ihrem Roman den Text von den Kinks vorangestellt. Einen Titel, der heißt Dandy, wohl auch deswegen, weil der Ich-Erzähler in Ihrem Roman 7 Nächte ja auch in gewisser Weise ein Dandy ist, oder?
Ja, das würde ihn sicher ehren, wenn Sie das so sagen. Und deswegen, genau, Dandy als auch Proklamationssong vorab.
Wir hören den Titel Dandy von den Kinks, ausgesucht von Simon Strauß für den Doppelkopf in HR2 Kultur.
Dandy, Dandy, where you gonna go now? Who you gonna run to? Are you a little lie? You're chasing all the girls, they can't resist your smile. Oh,
Das war der Titel Dandy von den Kinks. Und der Songwriter der Kinks, Ray Davies, hat diesen Titel ja geschrieben, so sagt man wenigstens, für seinen jüngeren Bruder, der auch so ein bisschen ein Dandy war. Simon Strauß in HR2 Kultur, fühlen Sie sich auch ein bisschen als Dandy oder wären Sie gern einer?
Ja, wäre sicherlich gerne noch mehr als ich bin. Vor allem, weil der Dandy ja auch das Flanierende immer hat und eine Form von sich eigentlich nie wirklich festlegen müssen, sondern immer von einem Ort zum nächsten gehen. Und das ist in der Tat so ein bisschen die Angst, die man hat, auch gerade wenn man über Theaterkritik spricht. Die Angst vor dem Abnutzen, von dem Souveränwerden, vor dem nicht mehr wirklich erschütterbar sein von dem, was da draußen auf der Bühne stattfindet. Ich habe immer jetzt schon Angst vor der 10. Romeo und Julia Aufführung, die ich irgendwann mal gesehen haben werde. Wenn man dann sagt, dann bedeutet das irgendwann alles gar nichts mehr und man sitzt nur da und denkt an den Text, den man wieder schreiben muss und was das alles für eine Schwierigkeit ist jetzt nochmal und hat es doch schon 100 Mal geschrieben. So. Also ich will sagen, die Gewöhnung an das Medium auch, ja, die hätte eben ein Dandy nicht, weil ein Dandy sich von einem zum anderen immer hangelt und nie wirklich festlegen muss.
Sind Sie denn im Grunde Ihres Herzens ein Romantiker? Ich zitiere, wenn ich mal darf, aus dem Buch. Der einzige Kampf, der jetzt lohnt, ist der ums Gefühl. Die einzige Sehnsucht, die trägt, ist die nach dem schlagenden Herzen. Zu viel Gelände ist verloren gegangen an dem Zynismus, der seine kalten Finger um alles legt. Das ist doch schon recht romantisch.
Absolut. Und ich freue mich immer, wenn jemand das so aufnimmt. Das zeugt auch immer für ihn selber, wenn er das als eine Romantik beschreibt, weil das eben in der Tat eine ganz bestimmte Tonlage und Gefühlsselbstbewusstsein ja verkörpert, die Romantik. Sich eben nicht rein auf das funktionalistisch-rationale Weltbild einzulassen oder es jedenfalls nicht als alles wahrzunehmen, sondern auch eine ganz bestimmte Sehnsucht zu empfinden nach Geheimnis, nach Widerspruch, nach einem ganz bestimmten Gefühlsklugheit. Und in der Tat ist der Zynismus für mich der Ausgeburt am Ende eines funktionalistisch-rationalistischen Weltbildes, was meint, überhaupt gar nicht mehr angreifbar zu sein. Und der Zyniker hat ja aufgegeben, etwas zu hoffen, etwas zu sehen und etwas zu träumen, sondern er hat sich eben eingerichtet in einem schulterzuckenden, kaugummikauenden, ironisch, hyperironischen Weltblick. Und das hat mich nie interessiert, interessiert mich jetzt noch viel weniger, wo ich von verschiedenen dieser Sorte auch umgeben bin in meinem Leben. Immer mehr trifft man auf sie, finde ich eben. Und das ist in der Tat etwas, wo ich sage, da lohnt sich jetzt ein Kampf, also Kampf vielleicht ein großes Wort, aber zu sagen, da könnte man jetzt wieder, da gibt es eine Lücke und da könnte man jetzt rein und sich versuchen, in einer gewissen Weise dort auch gegenseitig zu stärken. Also auch ein typisch romantischer Gedanke, die Gruppenbildung.
Sie haben ja ein dickes Kompliment bekommen von Florian Illies, der genau diese Textstelle, die ich eben zitiert habe, auch zitiert hat und dazu geschrieben, das nennt man mal eine echte Ausweitung der Kampfzone. Wie haben Sie das empfunden?
Ja, ich meine, Illies ist natürlich ein auch ein großer Wegebener in vieler Hinsicht und hat mit seinem Generation Golf natürlich eine ähnliche, oder naja, ähnlich. Also er hat eine ganz bestimmte Generationenansage gemacht, die für mich natürlich auch, weil ich da auch noch nicht wirklich denkend tätig war, nicht viel bedeutet. Aber dass er als jemand, der, sagen wir mal, diesen Stempel des Generationensprechers mal hatte, den jetzt so einfach großzügig weitergibt auf mich, das hat mich schon sehr gefreut. Auch natürlich etwas eingeschüchtert, weil was heißt das auf einmal, Generationen und so? Das ist natürlich immer eine sehr schwierige Sache. Aber es hat mich schon gefreut und Illies hat sicherlich einen Impuls des Romantikers auch in sich, jemand, der sich so für Wolken interessiert, jetzt ein Buch über Wolken geschrieben und überhaupt eben die Wolken sind für ihn das Wichtigste. Da ist schon, es gibt so eine Bewegung irgendwie in verschiedenen Menschen drin, auch wenn sie die Rede von dem Wolf Wondracek nehmen, der ja vor nicht allzu langer Zeit den Alternativen Büchnerpreis bekommen hat, auch da gibt es so einen Moment von, lass uns doch wieder mal über Dinge sprechen, die nicht augenscheinlich sofort erklärbar sind oder eine moralisch-politische Bedeutung haben.
Inwieweit verstehen Sie sich tatsächlich als Vertreter der Generation der unter 30-Jährigen oder um die 30-Jährigen? Geht es den meisten Ihrer Freunde und Altersgenossen genauso wie Ihnen?
Nein, das wäre absolut überheblich, wenn man das sagen würde. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich für eine bestimmte Generation sprechen könnte. Ja, die sind so unterschiedlich alle in ihren Lagen. Was uns eint, ist sicherlich der Individualismus. Das ist etwas, was ich auch kritisiere. Und wir alle haben irgendwie das Gefühl, dass es damit nicht viel weitergeht. Ne? Also mit dieser rein individualistischen Haltung zur Welt und nur auf sich selber schauen. Also dieser Gemeinschaftsgedanke, der ist, glaube ich, in vielen drin. Und auch wenn ich Lesungen oder so weiter mache und mit jüngeren Leuten spreche, dann ist das immer der Punkt, wo sie drauf kommen, nicht? Und zu sagen, also ja, wir müssen auch wieder mal eine Gruppe gründen, wir müssen auch wieder mal ein zusammenfinden, nur gemeinsam sind wir stark, dieses alte Slogan, der spielt eine Rolle. Aber was das Zynische angeht, da muss man sagen, viele meiner Altersgenossen haben das ja einfach völlig unerobert übernommen, also dieses Gefühl der Coolness, nicht? Das ist ja eigentlich auch ein Abglanz, sagen wir mal, des Zynikers, der Coole, der Unberührte, der nicht Berührbare, von allem schon Abgeklärte und alles schon Verstandene und eben nicht sich herausfordern Lassende. Und da würde ich sagen, ist das völlig altersunabhängig und vielleicht gerade eher in Generationen früherer Art noch viel mehr drin, dieser romantische Kern, der eben sich dagegen aufbäumt und sagt, Dinge und die Welt bedeutet etwas und wir sind dafür da, die Bedeutung zu verhandeln und darüber zu streiten.
Stimmt es, dass Sie so etwas wie eine neue Gruppe 47 ins Leben gerufen haben? Also eine Literatengruppe, die wie die Gruppe 47 sich eben gegenseitig kritisiert, die Literatur weiter voranbringen will. Ich habe da Unterschiedliches gelesen, was stimmt?
Genau, also ich habe eine Gruppe zusammen mit in der Tat einer jungen Schriftstellerin und Lyrikerin Nora Busson und einem Verleger Robert Eberhard gegründet. Ein Verein, wie man das ja vielleicht heute eher nennt, die aber jetzt nicht rein auf Literaturkritik aus ist, sondern sich mit Sprache und Bedeutung und, sagen wir mal, geistesideengeschichtlichen Zusammenhängen beschäftigen soll unter dem Überthema Europa. Weil ich glaube, dass das entscheidende Thema für unsere Generation auch sein wird. Wie sprechen wir über Europa? Wir sind auch da an einem Endpunkt angekommen, der Debatte über Europa. Das ist alles mehr oder weniger jetzt auserzählt, was Europa sein könnte so bisher. Und jetzt müssen wir eben kommen und uns neu darüber Gedanken machen, was kann das bedeuten? Wo kommt das her? Was sind die Begriffe, die wir benutzen, um über Europa zu sprechen? Und natürlich, was sind identitätsstiftende und stärkende Medien wie Literatur, wie Film, wie Serien und all diese Dinge? Also diese Gruppe Arbeit an Europa, wie sie heißt, die trifft sich alle 3 Monate in europäischen Provinzorten und versammelt dort in der Tat, so wie die Gruppe 47 auch, eine Auswahl an, aber würde ich eben sagen, Intellektuellen, mehr als nur Literaten und Kritiker. Das sind auch Soziologen und Juristen oder so dabei. Aber die trifft sich alle 3 Monate in einer europäischen Provinz, um ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Begriff zu besprechen und zu verhandeln.
Ganz herzlichen Dank. Simon Strauß, Theaterkritiker der FAZ, Autor des Buchs 7 Nächte, für das Gastspiel hier im HR2 Doppelkopf mit Ursula May als Gastgeberin. Einen Titel haben Sie noch frei, Simon Strauß. Sie haben sich Liebesleid von Nylon gewünscht und das ist jetzt ein Berliner Quintett, das alte Chansons ja neu aufbereitet. Was fasziniert Sie daran?
Da fasziniert mich einfach dran, das, was auch vielleicht im Buch im besten Falle eine Rolle spielt, die Mischung aus dem absolut zeitgenössisch modernen Hier und Jetzt sein und gleichzeitig nicht zu vergessen, dass der Blick zurück über die Schulter durchaus auch Freude und Erregung bereiten kann. Also die Mischung aus der Moderne und eben dem Vergangenheitssehnsucht, die bei Nylon einfach zu hören ist.
Das hören wir jetzt zum Abschluss im HR2 Kultur Doppelkopf mit Simon Strauß, dem Theaterkritiker der FAZ.
Immer zu all meinen Träumen.